erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 6. August. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem Buch Esra lesen wir die Kapitel 3 und 4. Die ersten Opfer auf dem neuen Altar. Als die Israeliten wieder in ihren Heimatorten wohnten, versammelte sich das ganze Volk zu Beginn des 7. Monats in Jerusalem. Jeschua, der Sohn Jozadaks, mit seinen Brüdern, den Priestern und Serubbabel, der Sohn Schemaltiels, mit seinen Brüdern, den nichtpriesterlichen Israeliten, hatten den Altar des Gottes Israels wieder aufgebaut, um auf ihm die Brandopfer darzubringen, die im Gesetz Moses des Dieners Gottes vorgeschrieben werden. Obwohl die Nachbarvölker sie davon abschrecken wollten, errichteten sie den Altar an seiner alten Stelle und brachten jeden Morgen und Abend dem Herrn ihre Brandopfer. Auch das Laubhüttenfest feierten sie genau nach der Ordnung des Gesetzes. An jedem der 7 Festtage opferten sie so viele Tiere als Brandopfer, wie für den jeweiligen Tag vorgeschrieben waren. Von dieser Zeit an wurden die Brandopfer wieder regelmäßig jeden Morgen und Abend dargebracht, auch die Opfer an den Neumondstagen und an allen sonstigen Festtagen, sowie freiwillige Gaben für den Herrn. Am ersten Tag des 7. Monats hatten sie wieder angefangen, dem Herrn Brandopfer darzubringen, aber die Fundamente für den Wiederaufbau des Tempels waren noch nicht gelegt. Gegen Bezahlung stellten sie Steinbrucharbeiter und Steinmetze an. Arbeiter aus Sidon und Tyrus brachten Zedernstämme vom Libanon übers Meer nach Jafo. Dafür bekamen sie Nahrungsmittel, Getränke und Olivenöl. Das Fundament eines neuen Tempels. Im 2. Monat des 2. Jahres nach der Rückkehr wurde mit den Bauarbeiten für das Haus Gottes in Jerusalem begonnen. Serubbabel und Jeschua sowie ihre israelitischen Brüder, nämlich die Priester, die Leviten und alle, die aus der Verbannung heimgekehrt waren, standen geschlossen hinter dem Werk. Den Leviten, die 20 Jahre und älter waren, wurde die Aufsicht über die Bauarbeiten übertragen. Jeschua mit seinen Söhnen und Brüdern sowie Kadmiel und seine Söhne, die Nachkommen von Hodavia, leiteten gemeinsam die Leute an, die die Arbeiten ausführten. Zu den Aufsehern gehörten auch die Leviten der Sippe Henadad. Als die Bauleute das Fundament für den Tempel des Herrn gelegt hatten, kamen die Priester in ihrer Amtskleidung und mit ihren Trompeten, dazu von den Leviten, die Nachkommen Asafs, mit Becken, um den Herrn nach der Weisung Davids, des Königs von Israel, zu preisen. Sie lobten und priesen Gott im Wechselgesang. Der Herr ist gut zu uns, seine Liebe zu Israel hört niemals auf. Die Priester und Leviten begannen und das ganze Volk fiel ein mit lautem Jubel zur Ehre Gottes, weil das Fundament für das Haus des Herrn fertig war. Viele von den Alten, Priester, Leviten und Sippenoberhäupter, hatten den ersten Tempel noch gekannt. Als sie nun sahen, dass das Fundament des neuen Tempels gelegt war, weinten sie laut. Andere aber schrien und jubelten vor Freude und ihr Jubelgeschrei übertönte das Weinen. Das Volk machte einen solchen Lärm, dass es weithin zu hören war. Die Juden lassen die Samariter nicht mitbauen. Die Leute von Samaria, die Feinde der Judäa und der Leute von Benjamin, erfuhren, dass die Heimgekehrten den Tempel des Herrn, des Gottes Israels, wieder aufbauten. Sie kamen zu Serubbabel und den Sippenoberhäuptern und schlugen ihnen vor: »Lasst uns gemeinsam bauen. Wir verehren doch denselben Gott wie ihr und bringen ihm unsere Opfer seit der Zeit des Assyrerkönigs Asarhaddon, der uns hier angesiedelt hat.« Aber Serubbabel, Jeschua und die anderen Sippenoberhäupter Israels erwiderten: »Ihr habt kein Recht, zusammen mit uns, unserem Gott, ein Haus zu bauen. Wir allein dürfen dem Herrn, dem Gott Israels, den Tempel bauen. So hat es uns Kyros, der König der Perser, befohlen.« Von da an unternahmen die Leute im Land alles, um die Heimgekehrten mutlos zu machen und vom Weiterbauen abzuschrecken. Sie bestachen sogar königliche Beamte, deren Pläne zu vereiteln. Diese Politik verfolgten sie von der Zeit des Königs Kyros bis in die Regierungszeit des Königs Darius hinein. Der Wiederaufbau Jerusalems und der Tempelbau werden unterbrochen. Bald nachdem dann Xerxes die Regierung angetreten hatte, erhoben diese Leute bei ihm schriftlich Anklage gegen die Bewohner von Judäa und Jerusalem. Danach, während der Regierungszeit von Artaxerxes, schrieben Bischlam, Mithridat, Tabeel und ihre Amtskollegen einen Brief an den König. Er war in aramäischer Schrift geschrieben und der Text war ins Aramäische übersetzt worden. Auch Rehum, der Befehlshaber von Samarien, und sein Sekretär Shimshai schrieben einen Brief an König Artaxerxes, in dem sie über die Vorgänge in Jerusalem berichteten. Als Absender sind aufgeführt der Befehlshaber Rehum, der Sekretär Shimshai und ihre Amtskollegen, die Richter, Gesandten, Staatsschreiber und Verwaltungsbeamten, sodann die Leute aus Erech, Babylon und Susa in Elam, sowie die Vertreter der übrigen Volksgruppen, die der große und berühmte König Assurbanipal nach der Stadt Samaria und anderen Ortschaften in der Provinz westlich des Euphrats umgesiedelt hatte. Der Brief lautete: An König Artaxerxes von seinen Untertanen in der Westprovinz. Wir haben dem König Folgendes zu melden. Die Juden, die aus dem Gebiet in deiner Nähe weggezogen und zu uns nach Jerusalem gekommen sind, wollen diese aufrührerische, böse Stadt wieder aufbauen. Sie haben angefangen, die Stadtmauern wieder zu errichten. Die Fundamente sind bereits ausgebessert. Der König möge bedenken, wenn diese Stadt wieder aufgebaut ist und die Mauern wiederhergestellt sind, werden die Bewohner keine Abgaben, Steuern und Zölle mehr zahlen, zum Nachteil der königlichen Einnahmen. Wir haben dem König Treue geschworen und können nicht tatenlos zusehen, wenn seine Rechte angetastet werden. Darum schicken wir diese Meldung. Man sollte in den Chroniken deiner Vorgänger nachforschen. Darin wird man den sicheren Beweis finden, dass diese Stadt immer rebellisch war und den Königen sowie der Provinzverwaltung Schwierigkeiten gemacht hat. Die Leute dort sind von jeher Aufrührer und Unruhestifter gewesen. Aus diesem Grund hat man die Stadt auch zerstört. Wir müssen auf eine weitere Gefahr hinweisen. Wenn diese Stadt wieder aufgebaut ist und die Mauern wiederhergestellt sind, wird die ganze Provinz westlich des Euphrats dem König verloren gehen. Der König schickte folgende Antwort: An den Befehlshaber Rehum, seinen Sekretär Shimshai und ihre Amtskollegen in Samaria und in der Westprovinz. Ich wünsche euch Heil und Segen. Der Brief, den ihr mir gesandt habt, ist mir Wort für Wort vorgelesen worden. Ich habe daraufhin in den Chroniken nachforschen lassen und es hat sich bestätigt, dass diese Stadt sich von alters her immer wieder gegen die Könige aufgelehnt hat und voll war von Rebellen und Unruhestiftern. In Jerusalem hat es Könige gegeben, die das ganze Gebiet westlich des Euphrats beherrschten und von den Bewohnern Abgaben, Steuern und Zölle erhoben. Aus diesem Grund sollt ihr den Leuten dort befehlen, ihre Bauarbeiten sofort einzustellen. Diese Stadt darf nur dann wieder aufgebaut werden, wenn ich selbst den ausdrücklichen Befehl dazu erteile. Lasst in dieser Angelegenheit keine Verzögerung eintreten, sodass dem Reich kein weiterer Schaden entsteht. Die Abschrift des Briefes von König Artaxerxes wurde Rehum, Shimshai und ihren Kollegen vorgelesen. Sofort machten sie sich auf den Weg nach Jerusalem und zwangen die Juden mit Gewalt, den Wiederaufbau der Stadt abzubrechen. Auch die Bauarbeiten am Haus Gottes in Jerusalem wurden unterbunden und ruhten daraufhin bis ins zweite Regierungsjahr des Perserkönigs Darius. Aus dem ersten Korintherbrief lesen wir von Kapitel 2, Vers 6 bis Kapitel 3, Vers 4. Die tiefe Weisheit in der Botschaft vom Kreuz. Auch wir verkünden tiefsinnige Weisheit für alle, die dafür reif sind. Aber das ist nicht die Weisheit dieser Welt und auch nicht die ihrer Machthaber, die zum Untergang bestimmt sind. Vielmehr verkünden wir Gottes geheimnisvolle Weisheit, die bis jetzt verborgen war. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hatte er den Plan gefasst, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber keiner von den Machthabern dieser Welt konnte Gottes weisheitsvollen Plan durchschauen. Sonst hätten sie den Herrn, der die Herrlichkeit Gottes teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja in den Heiligen Schriften, was kein Auge jemals gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist. Das hält Gott bereit für die, die ihn lieben. Uns hat Gott dieses Geheimnis enthüllt durch seinen Geist, den er uns gegeben hat. denn der Geist erforscht alles, auch die geheimsten Absichten Gottes. Wie die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Davon reden wir nicht in Worten, wie sie menschliche Weisheit lehrt, sondern in Worten, die der Geist Gottes eingibt. Von dem, was Gott uns durch seinen Geist offenbart, reden wir so, wie sein Geist es uns lehrt. Menschen, die sich auf ihre natürlichen Fähigkeiten verlassen, lehnen ab, was der Geist Gottes enthüllt. Es kommt ihnen unsinnig vor. Sie können nichts damit anfangen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Wer dagegen den Geist hat, kann über alles urteilen, aber nicht von jemand beurteilt werden, der den Geist nicht hat. Es heißt ja in den Heiligen Schriften: Wer kennt den Geist des Herrn? Wer will sich herausnehmen, ihn zu belehren? Und das ist der Geist, den wir empfangen haben, der Geist von Christus dem Herrn. Der Personenkult beweist, die Gemeinde ist noch nicht reif. Zu euch, Brüder und Schwestern, konnte ich bisher nicht reden wie zu Menschen, die von Gottes Geist erfüllt sind. Ich musste euch behandeln wie Menschen, die sich von ihrer selbstsüchtigen Natur leiten lassen und im Glauben noch Kinder sind. Darum gab ich euch Milch, nicht feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Auch jetzt könnt ihr das noch nicht, denn ihr steht immer noch im Bann eurer selbstsüchtigen Natur. Ihr rivalisiert miteinander und streitet euch. Das beweist doch, dass ihr nicht aus dem Geist Gottes lebt, sondern eurer selbstsüchtigen Natur folgt und so handelt wie alle anderen Menschen auch. Wenn die einen sagen, ich gehöre zu Paulus, und die anderen, ich gehöre zu Apollos, seid ihr da nicht immer noch die alten Menschen? Psalm 28: Hilfe in äußerster Bedrohung. Von David. Herr, ich rufe zu dir um Hilfe. Du, mein Beschützer, stell dich nicht taub. Wenn du mich schweigend von dir weist, dann ist für mein Leben keine Hoffnung mehr. Höre mich, wenn ich dich rufe. Wenn ich zu dir um Hilfe schreie, dir betend meine Hände entgegenstrecke zum innersten Raum deines Heiligtums hin. Verurteile mich nicht zusammen mit denen, die deine Gebote frech missachten, auch nicht mit denen, die Unheil stiften, die zwar mit allen freundlich reden, doch im Herzen nur böse Pläne aushecken. Gib ihnen den verdienten Lohn, bestrafe sie für ihre Taten, zahl ihnen ihre Schändlichkeiten heim. Sie haben keine Augen für dein Tun, sie merken nicht, wie du eingreifst, Herr. Du wirst sie zu Boden werfen, dass sie nicht wieder aufstehen können. Der Herr sei gepriesen, denn er hat meinen Hilferuf gehört. Er hat mich verteidigt und beschützt, auf ihn kann ich mich verlassen. Er hat mir geholfen, darum freue ich mich und danke ihm mit meinem Lied. Der Herr ist ein machtvoller Schutz für sein Volk. Der König, den er erwählt und gesalbt hat, ist bei ihm geborgen wie in einer Festung. Rette dein Volk, Herr. Segne uns, dein Volk, das dir allein gehört. Führe uns und steh uns immer bei. Aus Sprüche 20, die Verse 24 und 25. Der Herr bestimmt jeden unserer Schritte. Wie kann ein Mensch wissen, welche Richtung sein Leben nimmt? Wenn du Gott etwas versprichst und erst dann überlegst, wie du es erfüllen kannst, begibst du dich in eine ausweglose Falle.